Jedes Design einer Growth Story führt dich einen Schritt weiter, nämlich lässt dich eine Erfahrung machen. Und wenn das eine negative ist, dann weißt du, okay, hier geht der Weg nicht lang. Das ist so wie Trial and Error. Ja? Also wir sind nicht so linear. Wir denken zwar von uns selber, dass wir das sind. Ja, ich kenne mich, ich funktioniere so und so. Ja? Also das ist so ein Mythos tatsächlich, der Wachstum total auffällt. Zum Beispiel auch Konzertvorbereitungen so zu planen, dass du eine Woche vorher fertig bist. Weil wir ja auch als Übende immer diese Krankheit haben, oh, wir sind nie gut genug und wir sind ja nie fertig. Man könnte ja ewig üben. Und das stimmt ja auch, wir können ewig üben, aber das macht ja auch kaputt. Ja? Also wir müssen uns eigentlich, das ist auch was aus der Softwareentwicklung, so ein Artefakt, so eine Definition of Done, wir müssen uns eigentlich selber mal überlegen, wann sind wir denn fertig? Wenn wir jetzt aufhören mit dem Gespräch, dann fährt es ein bisschen runter und dann kommen so wirklich die Gedanken, ah, was war jetzt wirklich eigentlich das Coolste? Und das ist ja wichtig, eine große Auswahl zu haben und dann schon die erste Entscheidung zu treffen, weil das ist für dich dann das Vielversprechendste. Und diese Entscheidung, in welche Richtung du da gehst, das ist genau der richtige Weg.
Willkommen im neuen Jahr und willkommen zur ersten Folge Wie übt eigentlich in 2026? Mein Name ist Patrick Hinsberger und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer persönlichsten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist Regina Brandhuber. Regina ist klassische Sängerin, Musikpädagogin und promoviert gerade zu agilen Übemethoden. Also der Verbindung zwischen agilen Methoden aus der Arbeitswelt hinein in unser musikalisches Üben. Dass es dort viele Gemeinsamkeiten gibt, davon durfte ich mich nicht nur in unserem Gespräch überzeugen, sondern auch im Seminar, das Regina an der Musikhochschule in Nürnberg anbietet. Dort durfte ich vor unserer Aufzeichnung zu Gast sein und die agilen Methoden selbst ausprobieren. Die Begeisterung von Regina für das Thema ist riesengroß. Das hört man immer wieder während unseres Gesprächs heraus. Und obwohl ich durch die Vorbereitung schon ein wenig im Thema drin war, bin ich mit einem Koffer voller neuer Ideen und mit richtig, richtig viel Motivation wieder nach Hause gefahren. Ergänzend zu unserem Gespräch findest du daher im Newsletter zur heutigen Folge wie immer meine schriftliche Zusammenfassung, aber auch zwei weitere Bonusinhalte von Regina zu agilen Arbeitsmethoden. Jeden Freitag gibt's übrigens genau in diesem Newsletter auch einen kostenlosen Übetipp, die Übezeit. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet, vervollständige im folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Agilität.
Das müssen wir gleich erklären. Das, ja. Lassen wir erstmal mal so stehen und gucken uns das gleich genauer an. Gibt es denn aktuell eine Musik, Album oder Künstler, Künstlerin, die bei dir in Dauerschleife läuft?
Also Dauerschleife habe ich immer an, wenn ich nach Hause komme. Da gibt es ja diese Home-App. Aha, ja. Und da habe ich so ein Szenario programmiert, ankommen. Also wenn mein Homeport sozusagen mein Handy erkennt, dann laufen immer die besten Songs. Also ich bin immer auf der Suche nach einem perfekten Song, weil ich habe ja auch Songs komponiert, vor allem Kinderlieder, aber auch eben Songs. Und der perfekte Song ist immer wichtig. Also es ist nicht nur der Künstler, sondern einfach so dieses Gesamtkunstwerk. Und da läuft gerade im Moment Meet You at the Light von Desiree Dawson. Finde ich einen coolen Song. Mhm. Und Kathleen von The Foxes. Das sind aber Songs, so zufällig stolper ich darüber irgendwie. Also sind dann aber nicht ganze Alben oder ganze Künstler, sondern das ist jetzt, okay, dieser eine perfekte Song, der läuft in Dauerschleife.
Das finde ich gut, den perfekten Song zu suchen. Das,
Und die wechseln dann ab. Irgendwann kann man es nicht mehr hören, auch wenn es perfekt ist. Ja.
Ja, das verstehe ich. Und du bist Sängerin ja. Gibt es denn für dein eigenes Musizieren eine Art künstlerisches Vorbild?
Ich bin ja klassische Sängerin. Ich habe aber keine klassischen Vorbilder mehr. Also ich habe mich davon sehr weit entfernt mittlerweile tatsächlich. Und ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich Musical oder Popgesang studieren. Und das sind jetzt auch meine Vorbilder, die großen einfach. Mariah Carey und Whitney Houston, aber auch die großen Disney-Musical-Sängerinnen liebe ich sehr. Genau, also ganz, ganz normalen Namen, die man so kennt, so Julia Caesar und Idina Menzel, so die großen, ja, ja, cool. Ich will nicht schweigen und ja, also die ganzen Prinzessinnen-Songs, auch perfekte Songs übrigens, ja, sehr gute Songs.
Ja, Musik hat echt immer erstaunlich gute Musik. Ist,
ja, also tatsächlich, cool.
Ja. Ja. Ja, gefällt mir auch gut. Agilität ist schon gefallen. Bevor wir da hinkommen, habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich.
Gerne.
Um uns, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Du hast einen Joker. Bei allen anderen Fragen bin ich sehr gespannt, wie du antwortest. Mhm. Weil es auch so ein bisschen passt, wir sind hier gerade in Nürnberg und es schneit draußen. Also man kann es auch halb als Winter-Weihnachten irgendwie durchgehen lassen. Nürnberger Lebkuchen oder Nürnberger Bratwürste?
Lebkuchen.
Vorschau oder Rückschau?
Vorschau.
Was würdest du sagen, hast du im letzten Jahr gelernt, was du mit in dieses Jahr nehmen willst?
Tatsächlich Forecasting, ja.
Also für dein eigenes Üben quasi.
Ja, für meine eigenen Pläne, die ich so habe, ja, meine Projekte.
Mhm. Aha. Daily oder Weekly?
Daily. Das war eine Fachfrage.
Wir erklären das später.
Ja.
Anfangen oder planen?
Planen.
Ja, krass. Hättest du auf Anfangen getippt.
Tut mal da.
Mhm. Ja. Wenig und oft oder selten und viel?
Ja, warte mal, da muss ich mich kurz konzentrieren. Also selten und viel.
Selten und viel?
Selten, nein, wenig und oft. Da hat die Konzentration schon nicht gegriffen, ja. Wenig und oft. Also ja, die Wiederholung, aber in kleinen Häppchen, genau. Das war's.
Spaziergang oder Couch?
Spaziergang.
Würdest du sagen, dass also in der Natur sich draußen bewegen, ist deine beste Art, dich zu erholen von deiner musikalischen Tätigkeit, aber auch von deiner Forschungstätigkeit?
Eine der besten. Im Moment ist es tatsächlich Schlittenfahren. Aber es mache ich auch total in der Natur. Also ich gehe mitten in den Wald. Wir haben so einen Berg in der Nähe und der ist halt mit Wald bedeckt. Und also auf diesen Waldwegen fahren wir dann Schlitten. Also ich mit meinen Kindern. Das ist sehr, sehr erholsam und spaßig.
Das glaube ich, ja. Analog oder digital?
Ich weiß nicht, ob ich den Joker nehmen soll. Das kommt drauf an. Ich nehme den Joker.
Okay, das ist okay. Musik oder Softwareentwicklung?
Musik.
Und die letzte Frage, KI beim Üben, ja oder nein?
Auf jeden Fall.
Wo nutzt du KI beim Üben?
Zur Unterstützung meiner Planung auch.
Also so Übepläne dir schreiben lassen, das geht gut, deine Erfahrung? Ja?
Jein. Ich habe gute Erfahrungen gemacht und dann aber auch mich wieder gelangweilt mit der KI. Also es kommt ein bisschen darauf an, was mir ihr als Input gibt. Aber das wäre tatsächlich auch ein Kurs, den ich total gerne entwickeln würde für die Hochschule. KI beim Üben, das wäre noch so dran.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Also meine Versuche bisher waren auch gut, aber irgendwann kommt es an so Grenzen. Dann liegt es eigentlich an einem selber, einen eigenen Art GPT zu bauen, der quasi die Inhalte, die man eigentlich für sich und sein Üben braucht, kennt, damit das wirklich personalisiert auf einen selber ist und nicht zu generisch wird einfach. Ne?
Genau, also das habe ich schon versucht, aber das ist dann auch irgendwann langweilig. Ich habe KI gesagt, die sollen mich an bestimmten Zeitpunkten am Tag fragen, was ich geschafft habe beim Üben zum Beispiel. Ah, okay, also, dass ich ja wirklich einen Partner habe, der das Daily, wo wir später mal noch erklären werden, aber der das Daily ersetzt, weil ich da jetzt gerade kein Team habe, wo ich aktiv sprechen kann und mir gedacht, naja, dann nehme ich die KI als Teamersatz sozusagen. Ja, aber es wird dann auch irgendwann langweilig insofern, weil natürlich auch, wenn jeden Tag dieselbe Frage gestellt wird und jeden Tag dasselbe Feedback kommt, dann, also man müsste es immer wieder umprompten sozusagen und sich da die Zeit dafür nehmen, ja.
Genau. Ja, mal schauen, was noch kommt dann da, ne?
Ja, ja.
Vielleicht sprechen wir dann wieder in einem Jahr und du hast einen Kurs zur KI beim Üben entwickelt, ne?
Ja, dann gerne.
Ja. Lass uns über Agilität sprechen.
Ja.
Und zwar vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Wort aus ihrem Arbeitskontext vielleicht noch nicht kennen. Wie lässt sich Agilität vielleicht in einfachen Worten erstmal beschreiben und sagen, was das ist?
Also bleiben wir mal genau beim Wort, das ist ein deutsches Wort, das heißt flexibel sein und das ist im Grunde auch die Bedeutung. Also wenn ich mich gut dehnen kann im Sport, bin ich agil. Ja. Und für die Musik und fürs Lernen übertragen ist es im Grunde auch eine Art von Flexibilität, die ich in der Wahrnehmung zu mir selber gegenüber habe, aber die ich auch in meine Routinen mit reinbringe. Also dass ich zwar Routinen habe, die aber durchwechsel und dass es eben vielleicht Teile gibt in meinem Üben, die schneller durchwechseln, weil ich auch spüre, da brauche ich mehr Abwechslung, andere Teile vielleicht auch in einem langsamen Rhythmus durchwechsel, aber dass ich quasi eigentlich immer offen bleibe für meine Tagesform, was brauche ich heute? Weil das ist, also dass keine Routine über mir steht, über dem, wie ich heute bin. Ja, also dass das die zentrale Frage ist. Wer bin ich heute? Was brauche ich heute? Was finde ich heute inspirierend und toll? Und das ist so die Ausgangsfrage. Und darauf agil zu reagieren. Ja, also eben ergebnisoffen. Ich weiß das nicht, wenn ich am Tag gestern, ja, ich kann das vielleicht auch planen, vielleicht auch sinnig planen oder so, aber dann stehe ich am nächsten Tag ja trotzdem beim Üben mit mir in einem Raum und ich bin gerade jemand, den ich vielleicht erstmal neu entdecken muss. So. Und ich kann halt dann gut darauf reagieren, meiner Meinung nach, wenn ich agil darauf reagiere, wenn ich offen bin und dann eben mir das gebe, was ich gerade brauche.
Also Agilität eher in dem Sinne von einem Mindset als im ersten Schritt ein Framework, was jetzt ganz konkret schon To-Dos mit sich bringt. Ne?
Tatsächlich ist es ja ein Fachbegriff aus der Softwareentwicklung. Wenn man jetzt Agilität als diesen Fachbegriff nimmt, also das war jetzt erst die Erklärung des deutschen Wortes, die ja genauso stimmt. Aber ja, es hat halt wirklich ein Mindset und ein Paradigmenwechsel aufgemacht in der Softwareentwicklung. Und der geht im Grunde in eine ähnliche Richtung. Also das ist ein riesengroßes Feld. Und es gibt auch in Deutschland Universitäten, wo man agile Softwareentwicklung erforscht, vielleicht auch zum Teil studieren kann. Also es ist wirklich ein unglaubliches Wissensfeld mittlerweile. Und dieses Wort als Fachbegriff gibt es seit einem bestimmten Zeitpunkt, 2001. Das war in Amerika, in Utah, wo sich viele Software-Pioniere zusammengesetzt haben. 17 waren es. Also es ist einfach gerade eine Geschichte. Die haben sich beim Skifahren getroffen und haben sich zusammengesetzt und dort eben eigentlich dieses Wort als State of the Art entschieden. Ja, es gab auch andere Wörter, die da, das habe ich in der Geschichte mal gehört, die da zur Auswahl standen, so wie lightweight, also eben leichtgewichtig, aber sie haben sich für Agilität entschieden, weil das das Wort war, wo niemand der Softwareentwickler schon ein eigenes Business draus gemacht hat. Ja?
Okay.
Also sie wollten da halt ein neutrales Wort finden und die haben dann ein agiles Manifest geschrieben mit 4 Werten und 12 Prinzipien für die Softwareentwicklung und das haben sie dann alle unterschrieben, haben sie ins Internet gestellt und haben dann auch andere Menschen eingeladen. Hey, wollt ihr so arbeiten mit diesem Mindset, unterschreibt doch. Und dann haben da auch mehrere hunderttausend Leute unterschrieben. Mittlerweile gibt es immer noch die agilemanifesto.org, heißt die Webseite, die gibt es immer noch, unterschreiben kann man nicht mehr. Aber das ist so die Geschichte davon, also da kommt die Agilität her. Und ja, also da gibt es, ich kann jetzt noch ewig weiter erzählen.
Ja, ja. Aber es ist ja ganz spannend, glaube ich, zu erfahren, dass es kein ausgedachter Begriff von uns einfach jetzt hier ist oder von dir in dem Fall, sondern dass es quasi eine Referenz gibt, auf die du dich auch beziehst und wir quasi immer noch Bezug nehmen.
Genau.
Würdest du sagen, dass du schon immer auch so geübt hast, also jetzt ohne den Begriff vielleicht vorher zu kennen?
Nee? Ich bin ein totaler Problemüber. Ich konnte es eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich angefangen, mich überhaupt damit intensiver zu beschäftigen. Ich hatte, glaube ich, schon viel Singzeit, weil das habe ich mir auch als Kind schon vorm Studium und so, also ich war jeden Tag in einem anderen Chor immer so organisiert und auch während dem Studium mir das so organisiert, dass ich halt in vielen Projekten dabei bin und viel mit anderen zusammen Musik mache und dadurch habe ich natürlich viel gelernt und auch klar, im Einzelunterricht, das ist ja Luxus hier in unserem Fall, wenn wir Musik studieren dürfen, dass wir diesen Einzelunterricht haben, der hat mich natürlich auch total vorangebracht. Aber üben konnte ich nicht. Also wie ich fertig war mit dem Studium, war da halt ein Loch, so wie, oh Mist, jetzt muss ich mich selber weiterentwickeln. Wie geht denn das? Vielleicht ist es für Sänger nochmal schwieriger, ich will mich auch nicht rausreden, das ist auch keine Ausrede. Aber ich hatte es einfach nicht. Und dann war ich so wie, oh Gott, denk das mal weiter, Regina, du bist ja berufsunfähig. Ja, also im Grunde, wenn du nicht üben kannst, dich mit dir selber sozusagen beschäftigen kannst und besser werden kannst dabei, was machst du denn dann?
Mhm.
Also es war echt so ein bisschen existenziell, die Zeit auch. Und habe dann eben angefangen, nach dem Studium im Grunde die ersten Experimente zu machen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, also ich muss eigentlich mehr wissen darüber. Und jetzt kann ich halt entweder nochmal ein Studium irgendwie oder nochmal neu studieren oder umschulen oder ich gehe halt jetzt da mittendurch und dann habe ich halt beschlossen, ich schreibe eine Promotion drüber, da werde ich dann schon genug erfahren drüber.
Also und ich habe so selber ja ein eigenes To-Do geschaffen, um übers Üben dich informieren zu können.
Genau, ja.
Und um vielleicht mal so ein bisschen...
Vielleicht ein bisschen wie du, hä?
Ich habe da auch jetzt gerade eine große Parallele gesehen.
Ja, schon.
Ja. Würdest du jetzt, oder vielleicht anders formuliert, um vielleicht mal so ganz grob den Rahmen abzustecken, in dem wir uns jetzt gleich bewegen werden. Worin würdest du sagen, dieses Mindset haben wir ja vorher schon angesprochen, was so die Agilität betrifft. Wo würdest du jetzt sagen, liegt denn jetzt so, wenn man sich die Grundprinzipien von agilem Üben anguckt, eigentlich der größte Unterschied zu der Art und Weise, wie wir wahrscheinlich viele von uns die ganze Zeit üben, verstehen oder verstanden haben?
Ja, es gibt viele größte Unterschiede, aber es gibt vielleicht zwei wichtigste. Tatsächlich ist die Softwareentwicklung eine Industrie, wo viele Teams miteinander arbeiten. Software kann natürlich auch von einer Einzelperson entwickelt werden, aber die Softwareprojekte, die wir im Moment, also es gibt einfach so große Softwareprojekte, die können dann nicht mehr von einem Spezialisten alleine entwickelt werden. Das heißt, wir haben da Produkte in der Industrie, die wahnsinnig komplex sind. Und man muss sich irgendwie miteinander ja, kurzschließen, kommunizieren, irgendeine Kollaborationsform finden. Und die Agilität für die Softwareentwicklung gibt da eben ganz viele Ideen und Antworten und Art und Weisen vor, um das auch für die Softwareentwicklung trainierbar und lernbar zu machen, weil das ist nicht so einfach. Also wir müssen uns da als Menschheit auch weiterentwickeln, Kollaborationsformen zu finden, um eben andere Arten von Produkten überhaupt herstellen zu können. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der Musik auch ein großer, wichtiger Einflussfaktor sein könnte, der viel Potenzial hat, dass wir einfach nicht mehr so viel alleine üben, ja, sondern dass das ganz normal ist, dass das ein sozialer Event ist, das Üben. Und ja, also das ist, glaube ich, ein großer, entscheidender Faktor. Und der andere Faktor, der ist jetzt vielleicht nicht direkt aus der agilen Softwareentwicklung, aber der hat sich so in der partizipativen Forschung auch ergeben, ist die Dokumentation. Also etwas aufzuschreiben, macht es messbarer, nachvollziehbarer und auch planbarer. Also wobei, ja, also die Dokumentation gibt es in der Softwareentwicklung auch über Artefakte. Ja, also die haben jetzt keine Übertagebücher, wie wir das jetzt dann vielleicht verwenden, aber diese Artefakte sind im Grunde lebendige Werkzeuge. Also das, manchmal ist das dann irgendwie groß an der Wand, wie so ein großes Plakat. Alle können da draufschauen und es wird gepflegt. Das ist etwas, was ein Team miteinander sozusagen entworfen hat. Da sind Informationen drauf, die auf einem bestimmten Alignment innerhalb des Teams beruhen. Und dann werden die auch gepflegt. Das heißt, dass, wenn sich das Team verändert, verändert sich auch dieses Werkzeug. Und das Werkzeug bildet sozusagen immer das ab, was die aktuelle Information ist. Man kann dran vorbeigehen und kann sich immer wieder updaten. Das Gleiche gibt es dann auch in Software-Teams digital in verschiedensten Formen. Und es gibt nicht nur ein Artefakt, es gibt einfach sehr, sehr viele Artefakte. Und das ist ja auch eine Form von lebendiger, agiler Dokumentation. Und das haben wir jetzt als Musizierende auch integriert. Und das ist schon eine sehr mächtige, eine gute Begleitung, so ein schönes Übetagebuch.
Ja, da werden wir gleich mal gegen Ende nochmal drauf kommen. Da habe ich ein paar Fragen nämlich auch dazu, jetzt ganz speziell zur Dokumentation und Übetagebücher pflegen, weil du gerade das Update schon angesprochen hast. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um Daily und Weekly vielleicht mal hier einzuwerfen. Also Daily und Weekly meint ja im Prinzip, dass man sich entweder täglich oder auf wöchentlicher Basis abstimmt und genau diese Dokumentation sich anguckt. Ich habe für mich so ein bisschen Agilität mal irgendwann so definiert, dass es ja eigentlich eine große Aufgabe in verschiedene kleine Teilaufgaben runterbrechen ist und die mit einem gewissen Zeitrahmen versehen und versuchen, so früh wie möglich eigentlich ein testbares Produkt zu entwickeln, also ein Output zu erzeugen beim Üben, den man quasi bewerten kann, wieder auf den Prüfstand stellen kann und zu gucken, hat dann quasi mein Teilschritt, den ich da angegangen bin, funktioniert oder muss ich den nochmal neu definieren im Prinzip? Das ist so, wie ich mir auch aus meinem Arbeitskontext so ein bisschen so Agilität abgeleitet habe und auch fürs agile Üben mir so ein bisschen hab zurechtlegen wollen.
Absolut.
Würdest du das so unterschreiben? Ja?
Würde ich so unterschreiben. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt von Agilität, der super, super wichtig ist. Das ist das Minimal Viable Product, das man herstellen will, genau, in der Softwareentwicklung. Und das bilden wir jetzt, also das ist jetzt tatsächlich ein Artefakt, das sich dann eben in der Promotion dann durch den Kontakt mit den Studierenden in mehreren Iterationen entworfen habe. Das ist die sogenannte Growth Story. Im Grunde ist das auch ein Artefakt, also ich bastel mir auf dieser Karte, was ist nichts anderes als eine Karte, entweder eine digitale oder eine physische, bastel ich mir ein Experiment und das führe ich dann durch. Und dann kann ich eben gucken, wenn ich es einmal durchgeführt habe, bin ich sozusagen meinem Ziel näher gekommen oder meiner Vision. Und wenn ja, und das war auch eine gute Erfahrung, kann ich es wiederholen und wenn nicht, kann ich es weglegen. Und das Üben sozusagen in so kleinen Stücken zu denken, also in so kleinen Verhaltensabschnitten, sage ich jetzt mal, die man einfach beliebig miteinander zusammenpuzzeln kann, wie wirklich so ein großes Bild, ja. Das macht natürlich sehr frei, weil ich muss eigentlich nichts, was ich im Üben tue, wiederholen, wenn es mir nicht gefällt. Ja, und ich kann alles in dieses Bild mit reinnehmen, was wirklich mich unterstützt, was mich zu meinen Zielen bringt und was mich auch motiviert und mir Lust macht, genau.
Ja, das fände ich auch morgen ganz schön. Ich will morgen an deinem Kurs teilnehmen. Vielen Dank nochmal.
Es war uns eine Ehre, dass du da warst.
Und ich, vielleicht ein ganz schönes Beispiel, was das für mich sehr schön illustriert hat, um diesen Begriff Growth Story so ein bisschen greifbarer zu machen, das ist die einen von deinen Beispielen gewesen, dass wenn man sein Üben, also man stellt quasi eine Hypothese im Prinzip auf, eine Vermutung für sein eigenes Üben. Eine war, wenn ich es richtig zitiere aus dem Kopf, dass wenn ich mein Üben in 5 Minuten Blöcke einteile, ich in jedem Block sehr konzentriert sein werde und mich nicht ablenken lasse und quasi konzentriert übe.
Punkt. Genau, du hast jetzt schon beide Teile gesagt. Also dieses, dass ich dann konzentrierter bin, ist die Vermutung, die dahinter steckt. Und diese 5-Minuten-Einheiten, das sind dann, ist dann die Aktion sozusagen, die ich sehen kann.
Ja. Wir werden später, glaube ich, nochmal, wenn du Beispiele bringst, bestimmt nochmal genauer drauf eingehen. Ich habe eine ganz grundlegende Frage dazu, die mich eigentlich schon, seit wir das erste Mal gesprochen haben, auf den Nägeln brennt.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Und zwar, ich glaube, das Problem, also ich glaube, was Musiker gut oder Musikerinnen gut können, ist so dieses abstrakte Ziel irgendwann formulieren. Ja. Ein Probespiel gewinnen, eine feste Stelle bekommen, erfolgreicher Solist werden oder sowas. Ich glaube, da sind wir Musiker alle sehr gut drin. Das Ganze aber in nachvollziehbare Teilschritte legen, das ist ja eigentlich also die Lebensaufgabe, wenn man so möchte, von Musikerinnen und Musikern. Wie schafft man das?
Also erstmal muss ich zu solchen Zielen sagen, ein Probespiel gewinnen liegt niemals in unserer eigenen Hand.
Ja, es ist das viel, stimmt auch,
Also da muss man das auch wirklich einfach psychische Gesundheit. Ja, also sich solche Ziele zu stecken, kann eben zu hoher Wahrscheinlichkeit frustrierend ausgehen. Deswegen würde ich sie mir nicht stecken, weil ich das Risiko einfach für solche Ziele gar nicht eingehen würde. Sondern ich würde tatsächlich Ziele stecken, die ich auch kontrollieren kann. Also die ich auch wirklich erreichen kann durch mein Tun. Und alles andere kommt zu mir. Das ist so wie, ich glaube halt an die Arbeit, die ich mache. Ja? Und das, ein Probespiel gewinnen ist halt dann natürlich so wie ein Nebeneffekt davon. Und daran glaube ich. Und dann, das darf man ja, ne? Man darf an sich glauben auch noch. Das kommt ja auch noch dazu. Und dann habe ich eigentlich schon dieses Problem mal nicht mehr, weil ich dann wirklich nur noch die konkreten Ziele verfolgen kann. Und in deiner Frage steckt so ein bisschen auch drin sowas wie eine Meilensteinplanung oder so. Ja, also wir waren ja jetzt gerade bei den ganz, ganz kleinen Einheiten, so diese wirkliche Übe-Experimente zum Beispiel, wo du gesagt hast, eben 5 Minuten üben oder mal mit geschlossenen Augen was üben. Ist nicht für jedes Instrument und für jede Situation passend, aber eben individuell kann es ganz toll sein. Oder sich eben ein Ziel aufzuschreiben, bevor ich dann anfange zu üben und danach mir eine Auswertung zu geben, habe ich das Ziel mittelgut erreicht, schlecht erreicht oder super erreicht oder so. Also einfach so ganz kleine Sachen, die man machen kann. Und dann gibt es eben diese größeren Pläne. Also ich gehe natürlich, ich sehe das wie die Muskulatur. Ich gehe immer von dem aus, was kann man denn leisten? Und das sind erstmal diese Stories, diese Growth Stories, erstmal die zu verstehen und so ein eigenes Mindset aufzubauen, dass man auch mal seine eigenen Growth Stories, also wir haben ja viele Beispiele jetzt auch im Kurs an der Hochschule an Growth Stories sozusagen produziert und man kann sich da ja auch davon inspirieren lassen und soll man auch, aber es soll ja dahin gehen, dass man dann auch das selber designen kann. Das ist ja erstmal eine Muskulatur, die nicht so einfach ist. Man tappt vielleicht mal in die ein oder andere Falle bei dem Design der Growth Stories, wie du es heute auch schon mitgekriegt hast im Kurs. Das muss dann auch so ein bisschen erstmal geübt und trainiert werden. Und wenn ich das kann, dann kann ich den nächsten Schritt machen. Dann kann ich einfach sagen, okay, ich könnte jetzt mal einen Tag planen. Und wenn ich das kann, dann kann ich den nächsten Schritt machen, eine Woche zu planen, einen Monat zu planen. Und dann bin ich schon bei Meilensteinen. Natürlich kann ich, je nachdem auf welchem Niveau ich bin, Individuen könnten vielleicht auch Meilensteinplanungen machen, wenn sie die Muskulatur haben. Es kommt halt immer drauf an. Ich habe ganz viele verschiedene Studierende, die verschiedene, sag ich mal, mentale Fähigkeiten mitbringen und es gibt Studierende, die können das schon und andere versuchen es nachzuahmen, das funktioniert aber nicht. Ja, das habe ich jetzt auch aktuell zum Beispiel. Ja, das funktioniert irgendwie nicht so, wie der andere das gemacht hat. Ja, wieso nicht? Ja, da ist halt an der Stelle noch keine Muskulatur da. Dann geh mal einfach wieder zurück in diese Range, die sozusagen da einfach machbar ist für dich. Ja. Und und irgendwann, also schneller oder langsamer, je nach Typ, je nachdem, was du an Ressourcen mitbringst, bist du dann natürlich so weit, einfach dann auch deine Meilensteine zu planen. Oder zum Beispiel auch Konzertvorbereitungen so zu planen, dass du eine Woche vorher fertig bist. Weil wir ja auch als Übende immer diese Krankheit haben, oh, wir sind nie gut genug und wir sind ja nie fertig, man könnte ja ewig üben. Und das stimmt ja auch, wir können ewig üben, aber das macht ja auch kaputt. Ja? Also wir müssen uns eigentlich, das ist auch was aus der Softwareentwicklung, so ein Artefakt, so eine Definition of Done, wir müssen uns eigentlich selber mal überlegen, wann sind wir denn fertig? Und das ist auch jetzt nicht unbedingt ein Gedanke, den ich aus dem Studium mitnehmen konnte. Also die Kompetenz konnte ich mir nicht erwerben, sondern musste dann erstmal identifizieren, ah ja, okay, das belastet mich eigentlich, dass ich angespannt bin bis zum Schluss und immer und übe auch bis auf die letzte Minute. Und das ist vielleicht gar nicht die beste Taktik ist, ja. Und dass man auch vielleicht viel früher fertig sein kann. Aber was ist dann fertig? Und fertig hat mir ja auch nie jemand definiert, weil selbst wenn ich meine ganz vertraute Hauptfachlehrerin, die wirklich, mit der ich sehr zufrieden war und es war wirklich eine schöne Begleitung. Aber wenn ich sie gefragt habe, sie hat immer irgendwas gewusst, was ich noch verbessern kann. Natürlich, ja, ist ja ihr Job, wird sie dafür bezahlt. Logisch. Ja, aber das macht, das zermürbt dich auch. Also da war ja nie irgendwie, ja, du bist jetzt mal fertig. Das gab's ja nicht, ja. Du kannst immer an dir arbeiten und natürlich ist ja auch was Schönes, ja. Aber es braucht Zyklen. Ja, also ich brauche Zyklen des Trainings und ich brauche Zyklen der Pause. Und ich darf auch mal fertig sein für eine Zeit. Und dann kann ich wieder anfangen. So, also sonst werde ich ja verrückt. Ja? Mhm. Und das für sich zu definieren, wann ich fertig bin und dann zu schauen, okay, was brauche ich jetzt für Tasks und für einzelne Steps, ne, bis ich dort bin. Das ist natürlich auch eine Muskulatur, die ich peu à peu dann aufbauen kann. Und das ist schon eine Superpower, wenn man das kann. Mhm. Also das ist jetzt das, was ich zum Beispiel dann während meiner Promotionszeit jetzt letztes Jahr eben gelernt habe. Da sind wir bei deiner anderen Frage angelangt, dass ich wirklich dieses Planen so gut gelernt habe, dass ich einfach Wochenziele zum Beispiel erreichen kann. Das war zum Beispiel auch was. Ich habe angefangen, Wochenziele. Ich kenne das aus der Softwareentwicklung, da heißt es Sprint Goal. Und dann habe ich mir ein Sprint Goal gesteckt und mir gedacht, Sabalot, ich schaffe das gar nicht. Ich habe immer zwei oder drei. Ich schaffe es gar nicht, mir ein Ziel für die Woche zu stecken. Wieso denn? Natürlich sind wir auch Tausendsass als Musiker und Musikerinnen. Und ich musste das wirklich 2-3 Wochen lang trainieren, bis ich so fokussiert war, dass ich jetzt sagen kann, ich mache jetzt dieses eine Ziel und ich verfolge das und nichts anderes. Und dann Monate ins Land streichen zu lassen und wirklich jede Woche ein Sprintziel aufzuschreiben und das zu erreichen oder auch aufzuschreiben, dass man es nicht erreicht hat, vielleicht weil man krank war, was dazwischen gekommen ist oder so auch immer, das macht dann was mit dir. Und dann zu sehen, hey, 95% der Sprintziele erreiche ich, ist ja krass. Ja? Und dann kann ich, wenn das wirklich so ist, dann kann ich ja auch gucken, okay, was schaffe ich denn in einem Monat? Was habe ich denn für eine Arbeitskapazität? Und dann kann ich, wenn ich das weiß, das natürlich auch dann hochrechnen und kann dann auch planen sozusagen, also die Tasks dann auch beplanen und beschätzen und kann dann einfach gucken, okay, wann bin ich denn voraussichtlich fertig in dieser Konzertvorbereitung? Das ist natürlich schon eine Superpower, die aber, ich glaube nicht, dass die einem einfach zufliegt, sondern da ist es tatsächlich auch eine Art von mentalem Training an der Stelle notwendig. Und das ist aber möglich und erreichbar.
Ich habe gerade ganz viele Gedanken dazu, also vielleicht, um das ein bisschen zu sortieren, vielleicht 2 Anschlussfragen dazu, wo man ja nie 2 Fragen parallel stellen soll. Aber
hau raus.
Was ist deine Definition dann jetzt, wenn du fertig bist? 1. Und das andere, wenn ich jetzt richtig verstehe, dann geht es ja auch ganz viel um Priorisieren und Sachen auch weglassen zu können. Und
voll.
Das auch zu lernen, oder?
Voll. Tatsächlich, ja. Also es geht auch um ganz existenzielle Fragen, was will ich in meinem Leben machen, was will ich beruflich machen und das bei mir jetzt speziell verändert sich natürlich jetzt auch viel durch die Endphase meiner Promotion und dann habe ich wieder mehr Zeit und kann natürlich dann auch wieder andere Projekte angehen. Aber ja, das ist im Grunde, wenn man das täglich entscheidet, was ich heute machen will, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf die Entscheidungskraft, was will ich in meinem Leben machen, gestalten und da bin ich natürlich dann auch trainierter, ja, und kann das dann auch, sag ich mal, bewusster auch angehen. Ja, aber das sehe ich eben auch als Training. Und dieses Fertigsein ist tatsächlich, also Definition of Done, ist wirklich dieser Fachbegriff dafür. Also das ist wieder eins der Artefakte aus der Softwareentwicklung und die sind ja wieder nicht starr. Ja. Also das ist auch etwas, was man pflegt, aber du wirst dich wahrscheinlich fragen, was steht denn da so auf einer Definition of Done für Musiker drauf?
Zum Beispiel.
Zum Beispiel, also ja, da gibt es eben auch in meinem Material dann Beispiele dafür. Zum Beispiel könnte eine bestimmte Tempoangabe draufstehen. Das ist das Endtempo, das du im Konzert brauchst, aber ich mach's nicht. Ich bin nicht fertig, wenn ich das kann, sondern ich bin erst fertig, wenn ich 10% mehr kann oder 20% mehr. Das sind dann eben einfach diese individuellen Entscheidungen, die du triffst. Oder ich bin erst fertig, wenn ich es auswendig kann. Jetzt zum Beispiel ist es so ein spezielles Auswendig bei mir. Ich bin eigentlich erst fertig, wenn ich es mit geschlossenen Augen am Klavier auswendig kann. So, also das wäre jetzt mal eine neu eingepflegte ja, neu eingepflegtes To-Do auf dieser Definition of Done, die jetzt einfach dazugekommen ist, die vorher gar nicht drauf war. Ja? Also diese Definitions of Done, wenn sie dann aufgeschrieben sind, können sie auch gepflegt werden und die verändern sich dann auch über die Zeit. Genau. Was könnte noch draufstehen? Zum Beispiel, ich habe es einmal einer anderen Person vorgespielt oder ich habe es dreimal in einer konzertähnlichen Situation vorgespielt, bevor ich auf mein eigentliches Konzert gehe oder so. Also je nachdem, also das kannst du sozusagen individuell für dich ausmachen. Es könnte auch noch musikgeschichtliche Sachen draufstehen, wie auch immer. Oder also was dich halt auch, ne, interessiert, was du wirklich denkst, was sinnig ist, das fertig sein sollte. Aber am Ende ist es sowas wie eine Qualitätscheckliste. Also das und das und das, wenn erledigt ist, dann habe ich die Qualität, die ich mit meinem Anspruch fürs Konzert dann auch wirklich brauche.
Mhm. Wenn wir bei dem Beispiel vielleicht mal gerade kurz bleiben mit dem als Pianistin, ich kann das Stück auswendig spielen, mit geschlossenen Augen zum Beispiel. Mhm. Und das ist unsere Definition of Done. Wie würde man dann jetzt nach deiner agilen Methode im besten Fall sinnige Teilziele, also quasi so Growth Stories, formulieren, um diesem Ziel näher zu kommen? Wie wird dann quasi jetzt so, wenn man das mal als Beispiel nimmt gerade, eine Eingliederung in unser Üben aussehen?
Also ich muss noch ein bisschen noch mal korrigieren. Also diese Definition of Done steht ja nicht eine Sache drauf, sondern es kann eine ganze Liste sein von Sachen, nur dass das nicht missverständlich ist. Aber eben eins davon könnte eben sein, dieses mit geschlossenen Augen auswendig. Ja, da gibt es auch wieder ein weiteres Werkzeug, das heißt Maturity Model. Reifegradmodell übersetzt auf Deutsch. Und das wäre sozusagen eine Fähigkeit, die ich mir erlangen möchte. Ich möchte es mit geschlossenen Augen auswendig können. Und diese Reifegradmodelle, die gibt es entweder 5-stufig oder 10-stufig. Man kann auch was dazwischen nehmen. Ich fange immer mit 5 Stufen an, wenn man das erste Mal sozusagen damit in Kontakt kommt. Und dann steht es so auf Stufe 5. Das ist so der High Level, den will ich erreichen bis zum Konzert. Mhm. Und Stufe 1 wäre dann etwas, was ich jetzt schon kann. Also zum Beispiel, ich kann das Stück nach Noten spielen, fehlerfrei. Ne? Mhm. Das könnte eine Ressource sein. Mhm. Das ist so meine Stufe 1. Was könnte jetzt eine Stufe 2 sein? Kannst du gerne mitdenken. Also, ja. Aber es ist natürlich individuell. Na, also jedes Reifegradmodell wird dann auch wieder maßgeschneidert für die Person. Und deswegen ist dieses Mitdenken auch so wichtig. Also wenn ich jetzt in meinen Kategorien denke, dann wäre meine Stufe 1 wahrscheinlich auch schon ein bisschen anders. Also ich denke, ich kann das auswendig spielen ohne Noten, das Stück. Ja? Also,
aber das ist Stufe 1
schon. Das wäre jetzt meine Ressource, weil das kann ich jetzt. Ne? Also das heißt, mein Gap zwischen 1 und 5 wäre jetzt nicht so groß, aber das siehst du die individuelle Anpassung. Ja? Mhm. Also manchmal ist der Gap größer, dann muss man vielleicht auch von Stufe 5 auf Stufe 10 erweitern, weil man einfach wirklich mehr kleine Stufen braucht. Manchmal rutscht es dann enger zusammen oder so. Also, aber deswegen ist es wichtig, dass diese Reifegradmodelle eben dann individuell erstellt werden. Also ich könnte das Stück jetzt wahrscheinlich schon auswendig. Was wäre jetzt eine nächste Stufe? Muss man überlegen. Weil ich arbeite ja eigentlich schon an der nächsten Stufe. Die ist ja eigentlich, könnte ich das noch kleiner runterbrechen. Aber das ist immer so eine schöne, aber das ist zum Beispiel eine Herausforderung, die nehme ich gern an. Weil eigentlich agiles Denken auch so ein Denken ist in noch kleineren Schritten. Was könnte ich jetzt dann noch für einen Zwischenschritt einbauen, der mich da vielleicht hinführt? Und das ist auch eine Denkweise, die nicht so... Es ist eigentlich eine Art von kreative Denkweise.
Genau, also mir fällt es auch voll schwer, noch was Kleineres zu finden, weil also der Gap zwischen diesen beiden ist ja gar nicht so groß. Man muss ja eigentlich für sein eigenes Üben ja aber trotzdem diese Gap schließen und muss sich ja eigentlich Sachen ausdenken. Und das ist, glaube ich, eine Art Herangehensweise an ein, ich nenne es mal Übelproblem in Anführungszeichen, die man so auch nicht lernt normalerweise.
Nee, genau.
Die wird quasi ja nicht trainiert im Unterricht.
Genau. Ja, und das muss halt wirklich dann eben in unserem Kurs, wir trainieren das halt dann. Also mir würde jetzt einfallen, weil ich spiele ja und singe gleichzeitig, mir würde jetzt einfallen, ich kann das schon mal mit geschlossenen Augen spielen, aber ohne zu singen. Ja, das wäre jetzt halt dann eine Stufe 2 sozusagen. Oder ich kann das, ich kann zum Beispiel, eine andere Stufe 2 könnte sein, aber das sieht man auch wieder, das Individuelle. Und dann kann ich einfach auch gucken, welche Stufe 2 will ich gerne nehmen. Ich kann jetzt nur den Refrain mit geschlossenen Augen. Und das andere, die Strophe, die mache ich noch die Augen auf oder so. Und dann, ne? Und dann wäre eine Stufe 3, ich kann das ganze Stück zum Beispiel mit geschlossenen Augen. Und dann Stufe 4 könnte sein, ich kann es mit geschlossenen Augen spielen und gleichzeitig dazu singen oder so. Und Ja, da wäre ich ja schon bei Stufe 5, gell? Das wäre ja schon.
Genau, aber ich glaube, das Prinzip ist ein bisschen klar geworden. Nach unserem Gespräch hat sich Regina bei mir gemeldet und mir eine Ergänzung zum Reifegradmodell geschickt. Mit etwas mehr Zeit zum Nachdenken und etwas weniger spontan als in unserem Gespräch führt Regina hier nochmal in Schnellform durch die 5 Stufen.
Es lohnt sich, über Reifegradmodelle 1-2 Minuten länger nachzudenken. Und als ich das gemacht habe, kam auch sofort ein besseres Reifegradmodell dabei heraus. Auch eins, das besser zu mir passt, weil sich auch die Stufe 5, also mein Zielzustand, den ich ja in der Stufe 5 definiere, dann auch gleich verändert hat. Denn ich brauche ja eigentlich eine Resilienz während dem Konzert, dass ich das Stück fehlerfrei und auswendig, ohne auf die Finger zu schauen, spielen kann und auch singen kann, wenn ich dann dabei abgelenkt werde und die Kinder meine Aufmerksamkeit brauchen. So, das wäre die Stufe 5. Stufe 1 bleibt gleich, weil das ist ja, was ich kann. Das hat sich ja nicht geändert. Also ich kann das Stück eben jetzt schon auswendig spielen. Stufe 2 könnte dann eben sein, ich kann das Stück auswendig und mit geschlossenen Augen spielen. Stufe 3, ich kann das Stück spielen und singen, schaue dabei jemanden an und kann auch ein Gespräch gleichzeitig führen und das Singen dafür auch kurz unterbrechen. Und Stufe 4 könnte zum Beispiel sein, dass ich das Stück einhändig auswendig und ohne auf die Finger zu schauen kann und jeweils die andere Hand die Bewegungen dazu ausführt, die ich auch als Choreografie für das Stück erfunden habe. Genau, und wenn man jetzt diese 5 Stufen anschaut, dann kann man einfach ganz leicht entdecken, dass man hier Experimente gestalten kann. Also Stories können sich dann von so einem Reifegradmodell auch viel leichter ableiten lassen, als wenn ich jetzt vorher mir kein Reifegradmodell überlegt habe.
Aber ich glaube, was wichtig ist auch auf jeden Fall, dass alle Schritte auch immer nachprüfbar sind.
Genau.
Und dass es nicht so ein, ich nenne es mal, also auch wie in Anführungszeichen so ein Gutdünken ist, sondern dass man es auf jeden Fall auch valide nachprüfen kann, dass man dieses Ziel, wie hast du gesagt, Maturity.
Genau, also dieses Modell, das in Stufen einzuteilen, heißt Maturity Model, genau. Reifegradmodell.
Ja, genau. Dass man das auch wirklich nachprüfen kann, dass es nicht so ein dumpfes Gefühl einfach ist, sondern wirklich, man kann das hands down messen sehen.
Genau, und das Coole ist halt, wenn du es aufschreibst und dann weißt du, du kannst sogar ein Datum daneben schreiben, wann du den nächsten Level erreicht hast. Mhm. Ja? Also, und dann kannst du das auch nachvollziehen. Und das gibt dir natürlich schon eine unglaubliche Selbstwirksamkeit, weil das ist ja etwas, was unser Gehirn eigentlich, warum auch immer, oft automatisch macht, also bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe es oft bei Studierenden auch erlebt, dass es abgesprochen wird, was wir können und erreicht haben, dass es abgesprochen wird, was wir heute vielleicht auch schon alles geschafft haben. Also warum auch immer, das wird ausgeblendet, vergessen oder vielleicht sogar im schlimmsten Falle auch noch abgewertet. Da gibt es ja auch diese berühmten negativen und abwertenden Gedanken. Und wenn du es aufschreibst, dann hast du einfach ein wahnsinniges Immunsystem dagegen, weil alles, was aufgeschrieben ist, kann dein Gehirn nicht mehr zerreden. Und du kannst dich natürlich dadurch begleiten und sehen, wenn du zum Beispiel ein Datum neben jede Stufe schreibst, wie schnell du denn bist. Ja, wie schnell bin ich denn? Ich habe jetzt hier eine Fähigkeit, die kann ich noch nicht. Kann ich mich begleiten? In welche Geschwindigkeit kann ich mich begleiten? Und kann ich mich überhaupt begleiten? Am Anfang, wenn man ein Maturity Model noch nie studiert hat oder noch nie damit gearbeitet hat, dann ist so wie, ich brauche jetzt einen Lehrer. Ja, ich muss da eine neue Fähigkeit mir entwickeln und das kann ich ja nicht alleine. Da muss ich jetzt Geld in die Hand nehmen oder ich muss jetzt irgendwie jemanden fragen. Das kann ich ja nicht alleine. Aber mit diesem Maturity Model vielleicht doch. Mhm. Und wenn man das dann kann, hat man natürlich auch eine ganz andere, sowieso eine ganz andere autodidaktische Übelkompetenz dann geworden. Mhm. Genau. Auch eine Superpower.
Absolut, auf jeden Fall, ja. Ich habe vor allem für die Zeit nach dem Studium auf jeden Fall, ne?
Ja,
oder
genau.
Also alle Hobbymusikerinnen, Hobbymusiker, alle die vielleicht keinen Lehrer aktuell haben. Das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig, sich da selber unterrichten zu können und selber üben zu können. Würdest du sagen, es kann den Fall geben, dass man eine Vermutung aufstellt, die zum Erfolg führt, aber nicht aus dem Grund der Vermutung heraus, sondern weil quasi einfach unser Körper, unsere Automatismen besser funktionieren und wir das Ziel auf eine Art und Weise trotzdem erreichen, aber nicht aufgrund der Hypothese, sondern das ist quasi in dem Fall ein Zeiteffekt. Also kann es eine Hypothese geben, würdest du sagen, oder ist es einfach die Hypothese dann falsch formuliert gewesen?
Das ist jetzt ich weiß gar nicht, ob ich die Frage so richtig verstehe. Also du meinst wahrscheinlich, ich habe jetzt eine Growth Story entworfen und ich trainiere die auch, aber wenn ich sie einfach so mit normalen Routinen wiederholt hätte, hätte ich die Hypothese sozusagen auch erreicht oder ob sowas gibt. Art,
genau, also ich habe es ja schon im Kopf so, man hat zum Beispiel, man möchte ein Stück lernen und das Ziel ist quasi, das Stück perfekt vorspielen zu können und macht da verschiedene Teilschritte, macht das auf dem Weg dann Sachen hin und versucht quasi das mit, weiß ich nicht, durch Rahmenbedingungen, Übemethoden und sowas sich zu erschließen und das zu machen. Und so erreicht man das Ziel, aber hat vielleicht ja, man trainiert ja quasi immer irgendwie alles mit. Man trainiert seine, seine kompletten Fertigkeiten als Musiker, Musikerin durch das Üben ja mit.
Genau.
Ob man jetzt da, also egal, was man sich fokussiert, man trainiert immer irgendwie alles mit. So.
Genau.
Das kann ja irgendwie ein Nebeneffekt von irgendwas sein. Also meine ich habe den Gedanken, den ich quasi versuche, in diese Frage zu packen, ist, kann es eine falsche Vermutung geben, die mich trotzdem zum Ziel führt, die mir dann aber nicht weiterhilft anschließend, weil sie ja weil die Vermutung ja nicht quasi die richtige war. Weißt du, was ich meine?
Ach so, naja, also ich glaube, ich muss ein bisschen was auseinanderdröseln. Also da gibt es jetzt viele Stränge zu beantworten. Also der erste Strang ist, also wenn ich nochmal auf meine Interpretation zurückkomme, also wenn ich eine Story habe, kann dann eigentlich sozusagen die normale Überroutine könnte das ja vielleicht auch herstellen.
Mhm,
ja,
genau.
Also das würde ich mal sagen, sobald du eine Story aufgeschrieben hast, bist du ein anderer Mensch. Alles beeinflusst dein System. Ja? Also du wirst anders üben, du wirst eine andere Achtsamkeit, eine andere Wahrnehmung, einen anderen Fokus setzen, weil du hast schon das Stift und Papier vor dir gehabt und das verändert dich schon. Und das ist das Gute, ja, das ist die gute Nachricht, dass man sich so schnell auch verändern kann und dass das passiert. Also Lernen passiert mit Stift und Papier schon. Das heißt, du wirst dann nicht mehr in der Art zurückkehren können zu den alten Routinen, wenn du eine Story designt hast. Das geht nicht. Ja, also das ist die gute Nachricht. Also, und das habe ich auch noch nie erlebt, dass dann Studierende kommen und sagen, ja, also meine, die Sachen, die ich bisher immer gemacht habe, die waren eigentlich cooler. Das gab es noch nie. genau, und dann gibt es natürlich noch die Facette, dass man, also falsche Vermutungen aufstellen kann man sowieso nicht, weil es ja eine Vermutung ist. Ja? Wir haben ja keine Ziele, wir haben Vermutungen. Wir vermuten es ja nur. Also wir lehnen uns ja eh nicht so weit aus dem Fenster, dass wir sagen, da kommen wir an. Wir vermuten, dass wir da ankommen. Deswegen kann es nie falsch sein. Das ist eigentlich clever, merke ich gerade.
Ein guter Selbstmechanismus schützt, ne?
Schützt auch, genau. Also, aber was natürlich insofern nicht funktionieren kann, ist, dass du dann eine Aktion durchführst, die dich ja zur Vermutung führen soll und es führt nicht dahin. Ja? Dann hast du eine Growth Story entwickelt und designt, die für dich nicht funktioniert. Es gibt auch Growth Stories, die designt werden und nie trainiert werden. Die funktionieren dann auch nicht. Mhm. Ja. Aber jedes Design einer Growth Story führt dich einen Schritt weiter, nämlich lässt dich eine Erfahrung machen. Und wenn das eine negative ist, dann weißt du, okay, hier geht der Weg nicht lang. Das ist so wie Trial and Error. Du bist selber als Lernender einfach ein komplexes System. Und ein komplexes System ist dadurch definiert, dass du eben nicht linear nachvollziehen kannst, was passiert, wenn du etwas einen bestimmten Trigger setzt. Ja, also wir sind nicht so linear. Wir denken zwar von uns selber, dass wir das sind. Ja, ich kenne mich, ich funktioniere so und so. Ja, also das ist so ein Mythos tatsächlich, der Wachstum total auffällt. Mhm. Ja, also sich nicht zu kennen oder sich darüber klar zu sein, dass ich ein komplexes System bin und dass irgendwas passieren kann, wenn ich mir einen bestimmten Trigger setze und ich einfach mit offenem Mindset oder auch offenem Ergebnis, eben mit einer Vermutung höchstens, dann darauf zugehe und schaue, okay, was passiert denn da? Und dann passiert vielleicht auch mal was nicht klappt, aber dann habe ich auch eine wichtige Erfahrung, nämlich da geht es nicht lang. Und dann kann ich eine Variante, also eine kleine veränderte Growth Story irgendwie designen, weil ich diese Erfahrung gemacht habe und die war wichtig. Und dann führt mich das auch weiter. Das heißt, ich lerne eigentlich auch aus den Dingen, die nicht klappen. Mhm. Also so. Also um das so ein bisschen so auseinanderzudröseln. Mhm. Hattest du das ungefähr beantwortet,
ja,
oder?
Absolut. Ja, genau. Also die Frage zieht ja nur so ein bisschen ab. Ich habe manchmal ganz abstruse Gedanken, die mir so oder Unwägbarkeiten, die einem auf dem Weg begegnen können, wo ich dann denke, so, was ist denn eigentlich, wenn das passiert? So. So, und ich finde es immer ganz schön, da so ein, wie so ein Leitfadenkopf zu haben. Ich finde das gerade sehr schön gesagt. Es geht ja im Grunde eigentlich so ein bisschen darum, den nächsten kleinen Schritt für sich zu finden.
Genau, erstmal ja. Erstmal so. Ist es, genau, und ihn durchzuführen. Und das ist für viele trotzdem echt eine Hürde. Also der nächste kleine Schritt ist sozusagen immer das, was ich trainieren kann, egal mit welcher Vorerfahrung ich komme. Und das ist auch mal das erste Training, das jetzt auch im Kurs dann am Anfang stattfindet. Einfach mal, denk mal dir den nächsten kleinen Schritt aus. Und auch das ist einfach schon eine Herausforderung, eine Challenge, genau. Weil, okay, wo soll ich den jetzt hernehmen? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Auch das ist ja auch damit verbunden, ja. Also dann so ein größeres Ziel dann wieder auch ganz fokussiert parat zu haben, weil sonst gehst du ja irgendwo hin, genau. Und nochmal, um auf die Hypothese zurückzukommen, also gibt es dann auch Hypothesen, die falsch sind. Also es gibt ganz oft, und das ist natürlich der Optimalfall, und deswegen ist es auch so toll, dass es nur eine Hypothese oder eine Vermutung ist, etwas, was sich dann einstellt, was super überraschend ist. Das ist ein Geschenk. Also es ist wirklich dann, das kommt zu dir in deinen Schoß gefallen, du machst irgendeine Aktion mit einer bestimmten Vermutung und es passiert was noch viel Cooleres. Und das passiert tatsächlich häufig. Also vielversprechende Moves schenken dir das manchmal. Das kannst du auch nicht planen. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das Anfängern mehr passiert, noch öfter. Wenn man so damit anfängt, dann kommen immer diese Blitzlichter und so. Und, mir passiert das aber auch, ja, also immer wieder. Und das ist einfach wunderschön, dass man sozusagen diesen Raum, also ich weiß, ich bin ja immer nur begrenzt. Ich kann immer nur bis zu einem bestimmten Grad weit sehen, auch meine eigene Entwicklung betreffend. Und dass man mit diesen Growth Stories einen Raum aufmacht, dass Dinge ins Leben eingeladen werden, die ich ja noch gar nicht sehen kann, weil ich noch gar nicht so weit bin, die zu sehen. Mhm. Aber sie können dann trotzdem schon eingeladen werden. Und dann passieren einfach so Übererfüllungen von Vermutungen. Also es führt mich dann wo ganz anders hin, als ich jemals gedacht hätte. Oder man kommt nicht direkt bei der Vermutung raus, sondern links daneben. Aber hey, der Platz links daneben ist ja noch viel cooler, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja? Mhm. Also solche Sachen passieren halt dann im Idealfall. Und das ist quasi das, was wir suchen. Aber es ist halt immer nur, weil wir ein komplexes System sind, mit Trial and Error zu finden. Also immer wieder Versuch und Irrtum, Versuch und Irrtum. Deswegen diese Growth Stories, auch Hypothesen getrieben und eben auf diesen Versuch und Irrtum sozusagen ausgelegt, um den immer wieder auch zu forcieren. Ja? Also immer wieder zu gucken, wie reagiere ich als komplexes Lernsystem? Ich reagiere komplex und was passiert denn, wenn ich mir einen bestimmten Trigger gebe?
Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über den theoretischen Rahmen geredet.
Ja,
ich bin jetzt sehr neugierig, wie das denn jetzt so wirklich ganz konkret im Überalltag aussieht. Du hast ein paar Übungen dabei, die wir so ein bisschen besprechen, teilen können.
Mhm. Ja, also meine Übungen sind jetzt eben keine Gesangsübungen, die ich vor, also selbst wenn ich meine Story, die ich jetzt gerade übe, vorspielen würde, das wird man nicht hören. Deswegen muss ich es einfach jetzt auf der verbalen Ebene beschreiben. Ich sag mal einfach, konkret, wir waren ja auch schon dabei, also meine konkrete Growth Story im Moment ist tatsächlich dieses Auge zuüben. Also das habe ich so in der Intensität auch noch gar nicht gemacht. Und von da aus, glaube ich, werden auch Varianten passieren. Also ich habe das jetzt nur ein paar Mal gemacht und ich finde es super spannend und auch ziemlich entspannt, muss ich sagen, mit Augen zuzuüben. Gibt mir auch als Musikerin einen ganz anderen Selbstwert. Also einfach Klavierspiel mit Augen zu. Voll schön. Und dann aber dazu zu singen ist tatsächlich auch schwieriger. Also dann erwische ich die Töne gar nicht mehr so. Also mit Augen zu dann. Also das witzig. Was aber mit Augen auf total gut geht. Ja, aber ich schaue halt ein bisschen auf die Finger. Aber wenn ich dann singe mit Augen spannend, zu, das geht dann plötzlich nicht. Also kann ich mich auch wieder selber kennenlernen. Und da gibt es bestimmt jetzt noch Varianten, die dann passieren werden, die ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe. Das ist mal so eine Story, die ich gerade mache. Aber es gibt natürlich auch Stories, die ich dann entwickelt habe, während zum Beispiel Konzertvorbereitungen. Und das eine, das hat mich auch ziemlich damals aus den Latschen gehoben, mich selber, was dann da passiert. Und deswegen würde ich es jetzt einfach auch gerne teilen. Das ist die sogenannte Trippeltomate. Also die Tomatentechnik, ich weiß nicht, ob die ein Begriff ist, die kennst du wahrscheinlich.
Nein? Nee,
also viele Studierende kennen die. Das ist so eine der agilen Techniken, die jetzt eben viele der jüngeren Studierenden auch schon kennen, die in meinen Kurs kommen. Die haben das schon ausprobiert. Pomodoro-Technik von Francesco Cirillo ist auch ein agiler Coach eigentlich. Und der hat eben diese Zeitscheiben erfunden, dass man sagt, okay, man stellt sich einen Timer und hat ein Ziel und stellt den auf 25 Minuten und genau wenn es klingelt, hörst du auf. Also du hast die 25 Minuten, um dieses Ziel zu erreichen beim Üben. Und dann machst du 5 Minuten Pause auch mit Timer. Und dann machst du deine nächsten 25 Minuten, wieder 5 Minuten und so geht's so weiter. So, du arbeitest in diesen Tomatenscheiben. Nach 4 Tomaten machst du eine längere Pause. Also es ist ein bisschen noch was drumherum. Es gibt schon noch so eine komplexere Welt drumherum und auch natürlich Foren im Internet, wo man schauen kann, was kann ich denn am besten in der Pause machen, was würde da am besten dann passen und so. Also da gibt es also über jedes Detail schöne Diskussionen im Netz. Und ich habe das so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich wollte es dann auch mal wissen. Ich habe viel mit Tomaten gearbeitet. 25 Minuten waren dann schon wirklich so, ich war schon so getaktet, so, so ein innerer Rhythmus, ja. Weil ich über Jahre auch damit gearbeitet habe und habe dann eben ein Konzert gehabt, wo ich auch zum ersten Mal das Programm gespielt habe. Es waren jetzt Lieder von mir. Und ich habe mir gedacht, ich könnte ja diese Tomate nochmal unterteilen und die besser vorbereiten. Und mir dann einfach 5-Minuten-Einheiten geben, wo ich dann schon weiß, was mein Lernziel für jede 5-Minuten-Einheit ist. Das war halt mein spezielles Interesse. Deswegen ging da so viel Energie und ich war so neugierig, weil ich mir gedacht habe, hey, eigentlich, wenn man was lernt, dann passiert es doch in einem Moment. Und ich muss doch nicht 25 Minuten dafür aufwenden. Das passiert doch in irgendeinem Moment. Das muss doch in 5 Minuten auch passieren und wie kann ich dann möglichst schnell zu diesem Moment kommen, wo ich was lerne. Ja? Also das war so die, die Quelle der, der Inspiration dahinter oder auch die grundsätzliche Frage. Ja? Wie, ich gehe einfach gleich zu dem Moment, ich muss ja nicht, ne? Mhm. Bin ich ja viel schneller also, und viel effektiver. Und habe das dann mir zurecht designt, habe 4x5 Minuten, auch ich hatte dann 3 Timer da stehen, so. Einen für die ganze 25 Minuten, einen für die Pause und einen für die 5 Minuten, die dann immer wieder ablaufen. Und habe 4x5 Minuten designt und jede 5 Minuten hatten ein Lernziel. Und ich habe ganz verschiedene Sachen gemacht. Also ich war teilweise am Klavier, teilweise eben nicht. Teilweise habe ich dann Harmonien rausgeschrieben oder auswendig gelernt oder nur die Harmonien auswendig. Also und dann habe ich mir das halt so zusammengestellt. So, wir haben ja 5 Minuten-Einheiten in 25 Minuten, den habe ich mir dann genommen, um zu planen. Die nächste Trippeltomate, also es ist eigentlich, sind ja eigentlich 4 Einheiten oder wenn man will 5. Aber ich habe es halt Trippeltomate getauft. Damit ich nicht in der Pause plane, weil das wollte ich nicht. Ich wollte dann schon Pause machen. Also das ist mir schon klar, dass du dann eigentlich weggehen sollst von dem und dich auch jetzt nicht mehr in der Dokumentation damit beschäftigen sollst. Also in der Pause zu dokumentieren. Dokumentieren ist ja üben, ja. Also genau, deswegen habe ich die letzten 5 Minuten dann dafür genommen, dann weiter zu planen. Und ich habe also wirklich ein Konzept. Gut, es waren Kinderlieder. Gut, es waren meine eigenen Sachen. Aber nur weil es deine eigenen Sachen sind, heißt es nicht, dass du spielen kannst. Also,
das stimmt, ja.
Genau, aber es war trotzdem ein Konzert, das ich so noch nie gespielt habe. Und es war einfach eine Stunde Konzertprogramm. Ich habe für dieses Konzert 3,5 Stunden geübt. Und ich war fertig. Und das war so wie, hä? Was? Also ich habe es nicht an einem Vormittag gemacht, sondern schon über die Tage verteilt. Aber ich habe halt echt gemerkt, boah, bin ich schnell. Also und boah, lerne ich jetzt viel. Und so kurzer Zeit, also da hat es mich schon aus den Latschen gehoben, dass ich mit so wenig Zeit ein komplettes Konzertprogramm irgendwie stemmen kann. Also das war für mich so wie, okay, das war noch nicht in meiner Range. Also das hätte ich mir auch nicht ausdenken können. Und das immer bei dem Beispiel. Ja, ich kann mir nicht ausdenken, was dann da passiert. Diese Hypothese, dann brauche ich viel weniger Zeit zum Üben. Oder dann brauche ich also entscheidend weniger Zeit zum Üben oder für ein ganzes Konzert. Das hätte ich mir gar nicht ausdenken können, weil das war für mich überhaupt nicht auf der Rechnung. Also das ist so ein Beispiel dafür. Also da können dann einfach Sachen passieren, die hast du null auf der Rechnung. Ja, wenn du, ich wollte eigentlich nur halt, sag ich mal, das alles gut vorbereitet haben. So, ja, also das war so eher, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Hypothese, die ich damals hatte, aber die hatte ich nicht. Also dann brauche ich nur, hallo, 3,5 Stunden für ein Konzert. Ja, ja, also das kam halt dann was ganz anderes raus und das hebt dich dann selber aus den Latschen, so wie, okay, das ist auch noch möglich. Krass, also eigentlich ist ja das Gehirn schon eine Supermaschine, ja. Und wenn wir es unterstützen, dass es richtig lernen kann, dann macht es das schon für einen.
Ja, spannend. Es ist ganz witzig, das Beispiel. Ich kannte das wirklich vorher nicht. Ich kenne Pomodoro. Ich habe lustigerweise, wir waren im Urlaub gewesen zwischen den Jahren. Ich habe in 5-Minuten-Chunks auch geübt. Ja. Ich habe mir quasi vorüberlegt, was weiß ich, was tut mir gut im Urlaub und was sind technische, vor allem Tonproduktionssachen auf dem Instrument, die ich, wenn ich die mache, weiß ich, dass mein Ansatz auf jeden Fall stabil bleibt über die 6 Tage oder 7 Tage Urlaub da. Hat das Pomodoro pronto genannt, weil es so in 5-Minuten-Chunks waren. Aber nach einem ähnlichen Prinzip, weil ich dachte so, okay, naja, ich habe auch nicht so viel Zeit im Urlaub und ich will auch nicht die Nachbarn im Hotel nerven. Und dachte dann so, naja, 5-Minuten-Chunks sind so die kleinstmögliche Einheit, die man gehen kann. Und fand es genauso, wie du es gerade beschreibst, sehr bereichernd, wenn man sich wirklich so ein Lernziel, also quasi wirklich in 5 Minuten nur eine Sache beackert, was es dann doch einen Impact haben kann, wo man eigentlich nicht denkt in seinem alltäglichen Üben, wenn man dann denkt, naja gut, ich muss in den Flow kommen im Üben und dafür brauche ich mindestens 20 Minuten und naja, also dann brauche ich jetzt gar nicht anzufangen. Aber ich finde, das ist so eine kleine Hürde, die man damit so skippt einmal und man kommt dann trotzdem ins Tun und wenn mehr Zeit ist, hat man natürlich mehr Zeit, umso besser. Aber ich finde diese Definition von einem kleinen Lernziel auf einem sehr begrenzten Zeitraum, fand ich auch sehr bereichernd. Das kann ich nur unterschreiben, finde ich gerade sehr schön.
Ja, wahrscheinlich übst du ganz viel schon, an vielen Ecken agil.
Ohne es zu wissen.
Und das ist ja toll. Ja, also ist ja super. Ich habe jetzt dem einen Namen gegeben, kannst auch austauschen. Also im Grunde ist der Name nicht so wichtig, sondern dass es halt einfach funktioniert. Ja. Genau.
Wie dokumentierst du dann quasi jetzt deine ganzen Growth-Stories, aber auch dein... Wahrscheinlich hast du auch so einen Backlog an Themen, die du, also in diesen Themenspeicher, den du von Dingen, die du mal gerne angehen würdest, wenn mal Zeit da wäre. Also wie dokumentierst du das und wie kommen die Sachen aus so einem Backlog wieder in deinen Sprint rein?
Ja, also im Moment bin ich ja tatsächlich hauptberufliche Wissenschaftlerin und in der Endphase meiner Promotion. Das heißt, Üben ist zwar schon drin, aber ich mache es tatsächlich nicht jeden Tag. Also mein Üben oder meine Organisation und auch meine Growth Stories, die gehen natürlich jetzt alle auch in diese in dieses Abschlussphase dieses Projektes rein. Und Backlog, das sagst du ja schon, ist eigentlich auch wieder ein Begriff aus der Softwareentwicklung. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer wissen, aber Backlog ist nichts anderes wie eine priorisierte To-Do-Liste und ist auch eins dieser Artefakte, das wir jetzt auch verwenden im Kurs und das ich auch tatsächlich aktiv gerade verwende. Und ich habe in diesem Backlog, habe ich jetzt speziell alles drin, was ich tun muss, bis ich abgebe. Also wirklich, also es ist ein riesen langes Backlog. Und das ist zum Teil auch priorisiert, aber zum Teil pflege ich das auch. Ich habe einmal in der Woche mit mir selber und auch mit dem Team, das ich mir ins Leben geholt habe, von anderen Postdocs und Doktorandinnen, wo wir uns auch dann treffen und die Backlogs sozusagen abgleichen und die Sprintziele abgleichen und die Wochenplanung. Cool. Genau. Also, und da schaue ich mir einmal die Woche dann eben dieses Backlog an, pflegt das Backlog und macht so ein paar Anpassungen. Das ist ja, darf ja gepflegt werden. Das ist ja nicht priorisiert und fix, sondern wie alle Artefakte eben in der agilen Welt immer veränderbar. Und dann formuliere ich dann noch mein Sprintziel und dann kann es losgehen. So. Also das ist aber wirklich auch jetzt mittlerweile ein Aufwand von 5 Minuten. Dann kann ich das machen, weil alles super gepflegt ist. Ja. Also wenn man da reinkommt, dann dauert es vielleicht am Anfang ein bisschen. Man muss Zeit investieren, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich dann von Studierenden höre. Ja, ist es dann nicht viel mehr Zeit, die das Üben braucht? Ja, am Anfang ist es nicht tatsächlich, man trainiert Dinge auf einer Ebene, die man vorher nicht trainiert hat und das braucht Zeit. Also auch diese ganze Dokumentation, ja, das braucht Zeit. Aber es ist so, also du kriegst es so tausendfach zurück, ja, dass du am Ende mit viel, viel weniger Zeit rauskommst. Also es ist wirklich gut investierte Zeit. Und es ist eine Übefähigkeit. Ja, also ist doch viel besser, wenn ich einen klaren Plan habe, wie wenn ich im Nebel irgendwas mache. Also ist,
Machst du das digital, machst du das physisch? Wie pflegst du deinen Backlog und Sprint aktuell dann? Also unabhängig jetzt vom Promotionsprojekt oder auch für dein Üben jetzt zum Beispiel?
Genau, also aktuell mache ich es digital auf dem Miro-Board.
Wenn wir jetzt so langsam uns gegen Ende bewegen und quasi jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern ja auf jeden Fall ultra viele Ideen, glaube ich, mitgegeben haben, wie sie jetzt...
Ich hoffe.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch und ich glaube, es ist wahrscheinlich eher auch so, so geht es mir immer, wenn man so ganz aufgeregt ist für neue Sachen, dass man so viele Ideen hat, dass man sich konzentrieren muss, wo fange ich jetzt an?
Ja, das ist gut, oder?
Ja, das ist gut, aber das manchmal auch macht einen so ein bisschen fuchsig, wenn man sich so wirklich einmal ganz kurz sammeln muss. Wo geht's jetzt los?
Also, das ist ein pädagogisches Ziel von mir tatsächlich. Also ich mache das total gerne. Ich mache das einfach richtig gerne. Den Leuten so eine Auswahl vor die Füße zu oder vor die Nase zu stellen, wo sie einfach von der Fülle irgendwie erstickten.
Also so, haben wir erreicht, das Ziel.
Sehr gut. Ja, aber das ist so wie, man hat dann so ein Kribbeln. Ich weiß nicht, ob es dir jetzt so geht, aber man hat so ein Kribbeln. Ich möchte anfangen. Und so. Und aber das ist zum Beispiel eine super Entscheidung, die du, also man, das geht ja, wenn wir jetzt aufhören mit dem Gespräch, dann fährt es ein bisschen runter und dann kommen so die Gedanken, was war jetzt wirklich eigentlich das Coolste? Und das ist ja wichtig, ja, eine große Auswahl zu haben und dann schon die erste Entscheidung zu treffen, weil das ist für dich dann das Vielversprechendste. Und diese Entscheidung, in welche Richtung du da gehst, das ist genau der richtige Weg. Und das hat jeder in sich drin. Ja, aber das kannst du dann halt spüren, wenn du so viel Auswahl hast, weil dann kannst du plötzlich in alle Richtungen gehen. Und vorher hast du ja die Möglichkeit, vielleicht gar nicht, ja, weil nicht so viel Auswahl da war. Und so soll es eigentlich immer sein. Also so sollte man sich ja auch selber versorgen mit dieser Fülle an Ideen, mit diesem Reichtum an. Ich sage das auch meinen Studierenden immer. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Kühlschrank. Ja? Ihr habt so viele Stories im Kühlschrank. Ihr macht einfach auf und nehmt die raus, die euch heute am besten schmeckt. Und es geht nicht darum, die Stories abzuarbeiten. Niemals. Ich werde niemals alle Stories, die es auf der Welt gibt, die man jemals erfinden kann, irgendwie gemacht haben. Und ich sehe auch meine Studierenden Dinge tun, die ich wahrscheinlich nie tun werde, die mich aber total begeistern. Aber ich muss da gar keinen Mangel haben oder hinterher sein oder sonstiges, weil ich gehe meinen Weg, ja, und die gehen ihren und die treffen ihre Entscheidungen, die sind total individuell und das ist ja auch gut so, dass man einfach diese, ja, also so, und so drückt sich im Grunde die eigene Individualität nicht nur beim Musizieren aus, sondern auch schon in dem Design deines Trainings oder deiner Übesession. Und dann ist Üben einfach in einem ganz anderen kreativen Kontext auch eingebunden. Und ich glaube auch, dass das Musizieren gescheit unterstützen kann.
Ja, das finde ich gerade ein sehr schönes Bild, so eine innere Gelassenheit dazu entwickeln, sich begeistern zu lassen von anderen Ideen, aber trotzdem für sich zu schauen, was passt für mich jetzt irgendwie am besten und da den nächsten Schritt zu gehen. Ist beantwortet auch so ein bisschen meine eigentlich letzte Frage zu dem Thema. Eigentlich wollte ich dich fragen, was wären jetzt so ein erster kleiner Schritt, den jeder tun kann nach unserem Gespräch? Aber eigentlich hast du das gerade schon sehr schön gesagt, so ein Hineinhören in sich selber zu tun und zu gucken, wo zieht es mich eigentlich am meisten hin.
Genau.
Und da mal versuchen, einen Schritt zu formulieren und aus dem Angebot, was wir gerade hier in wahrscheinlich einer Stunde Gespräch gut zusammengetragen haben, eins rauszupicken und zu gucken, wie es sich anfühlt und wie das so sich entwickelt im eigenen Üben, oder?
Genau. Also da würde ich tatsächlich noch einen Satz hinterher schieben. Probier es aus. Mach's wirklich. Also erstmal natürlich braucht es vielleicht ein bisschen mentale Zeit, um das ankommen zu lassen. Die Idee, vielleicht ist es auch ein bisschen fremd und man muss ein bisschen damit warm werden innerlich. Aber es wird in deinem Leben was bewirken, wenn du es durchführst. Mhm. Also wenn du wirklich dann das Experiment wagst und diese Aktivität durchführst und dann schaust, ob du bei dieser Vermutung dann auch rauskommst. Und das ist der Gamechanger, das wirklich zu tun.
Mhm. Das finde ich sehr schön. Zum Abschluss möchte ich dir zwei Fragen stellen, die ich all meinen Gästen immer stelle. Ich bin auch bei dir sehr gespannt, was da rumkommt. Was lernst du oder übst du gerade, was du noch nicht gut kannst?
Also ich lerne Englisch. Was ich noch nicht gut kann. Ich kann Englisch schon okay, aber ich will es auf einem ganz anderen Level. Mhm. Können, das mache ich täglich. Was übe ich noch?
Also eins reicht. Also darf auch gern. Was übst du gerade? Darf auch gern Singular sein.
Ja, also was ich noch nicht gut kann, ist tatsächlich... So eine innere Gelassenheit zu haben. Das merkt man wahrscheinlich auch, wenn ich spreche. Ich spreche sehr schnell und ich hab viel Energie, ist eine Ressource. Aber so dann dieses entspannend durchatmen und da beobachte ich mich schon sehr stark. Das ist etwas, was ich wahrscheinlich täglich trainiere, weil ich meine Wahrnehmung dahingehend auch immer entwickle und dann auch teilweise genervt bin von mir selber manchmal. genau, aber da übe ich einfach diese Gelassenheit, zu mir kommen zu lassen.
Und was wäre ein Tipp, den du früher gerne als junge Erstsemesterstudierende gerne schon gekannt hättest, aus heutiger Sicht?
Puh, mal überlegen. Ja, wahrscheinlich finde deinen eigenen Weg. Ja, also man ist schon sehr eingebettet in gesamtgesellschaftlichen Kontext, an der Hochschule, in ein System. Und das war wahrscheinlich damals auch noch nicht so gut aufgestellt, wie es heute ist. So diese eigene Künstlerpersönlichkeit bei den klassischen Musikern, das ist vielleicht nochmal krasser, diese eigene Künstlerpersönlichkeit zu finden. Ich mache jetzt einfach was ganz, ganz anderes, als ich gelernt habe, aber es hat ewig gedauert, das zu finden. Und dass das gar nicht so wichtig ist, was die anderen machen, sondern einfach dieser individuelle Weg und diese Reise, die ist einfach für mich da. Mhm. Also oder jede Reise ist für einen selber da und die ist konkurrenzlos und besonders. Und das wirklich zu spüren und immer wieder gesagt zu kriegen, also das ist auch immer was gut tut, wenn ich es jetzt noch sage. also was irgendwie auf vielen Ebenen einfach ankommen darf, genau.
Ja. Das finde ich sehr schön, das lassen wir genauso stehen. Regina, ganz herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht.
Patrick, es war mir eine Ehre. Dankeschön für deine Fragen.
Was für ein schönes Ende für die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr konntet viele neue, agile Ideen und Methoden für euer Üben entdecken. Wenn dir das alles zu schnell ging, dann findest du wie immer meine schriftliche Zusammenfassung auf dem Blog und zwei weitere Zusatzmaterialien von Regina im Newsletter Übezeit. In der Übezeit bekommst du außerdem jeden Freitag um 11 Uhr einen kostenlosen Übetipp direkt ins E-Mail-Postfach. Mein Name ist Patrick Hinzberger und ich freue mich, wenn wir uns hier jeden zweiten Montag hören und gemeinsam herausfinden, wie andere Musikerinnen und Musiker so üben. Ihr findet mich auf Instagram und im Web unter www.what-is-practice.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension da. Das hilft, damit wir noch besser gefunden werden und auch von den Podcast-Algorithmen noch ein kleines bisschen besser gerankt werden. Vielen lieben Dank dir schon mal dafür. Ciao und bis in 2 Wochen, euer Patrick.